Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich über Piep spreche. Soll ich mit der unleserlichen Benutzeroberfläche, den zahlreichen technischen Pannen oder der lauwarmen Einführung in die Geschichte beginnen? Vielleicht hat meine Überschrift schon mehr als genug gesagt, um meine Erfahrungen mit Piep-Einstieg in die Piep-Serie zusammenzufassen. Der Early Access von Piep ist enttäuschend. Während Early Access eine weit gefasste Definition hat, die von einem mäßig unvollständigen Spiel bis hin zu einem, das vielleicht nie fertiggestellt wird, reicht, fühlt sich dieser Titel schon in diesem frühen Stadium unausgereift an. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es jede Menge Bugs. Charaktere, die jederzeit auf der Karte auftauchen und wieder verschwinden, fehlerhafte Dialoge und gelegentlich Kampfsituationen, die einfach einfrieren. Diese Dinge kann ich größtenteils tolerieren, da ich davon ausgehe, dass sie in der endgültigen Version des Spiels nicht mehr vorkommen, wann auch immer das der Fall sein wird. Was mich eher zermürbt, ist die Geschichte an sich.
Und damit begrüße ich euch verwirrt zu Folge 8 von Pixel und Papier. Ihr habt ein neues Intro von Wally gehört und ich habe versucht, mir zu erreimen, von welchem Spiel...
Wally bin ich!
Ach ja, genau. Von welchem Spiel die Rede sein könnte. Ich habe keine Ahnung.
Also ich kann dir sagen, dass der Early Access dieses Spiels vor 5 Jahren begonnen hat.
Und noch immer andauert. Dann ist es Starfield.
Und vor 2 Jahren geendet hat. Und nein, es ist nicht Starfield.
Vor 2 Jahren geendet? Warte, welches Early Access mit 3 Jahre Early Access und hat vor 2 Jahren geendet? Vor 2 Jahren hatten wir 2023.
Oder waren es 5 Jahre? Nee, ich glaube, vor 5 Jahren wurde es angekündigt und der Early Access hat dann immer wieder mal im Laufe der 5 Jahre, gab es immer wieder so Phasen, aber du konntest es dir dann schon kaufen. Die Vollversion hattest dann Zugriff auf den Early Access.
Ich habe immer noch keine Ahnung.
Warte, bevor wir es auflösen,
wenn ihr es wisst, schreibt es uns auf Social Media. Wir sind auf Insta, wir sind auf Blue Sky, gleich den Werbeblock für Social Media. Pixel und Papier heißen wir überall. Könnt ihr jetzt mal direkt schreiben, ob ihr es nach dem Intro schon wusstet. Gerne mal Bescheid sagen. Kommt jetzt noch ein Tipp?
Im Prolog findet man Piep in einer Piepkapsel und sie bittet um Hilfe und Befreiung aus ihrem Gefängnis.
Baldur's Gate 3.
Ja. Also, der Autor dieses Artikels, es geht natürlich um Baldur's Gate 3, kritisiert die Geschichte am Spiel, wie sie erzählt wird, dass es teilweise ziemlich unfair ist. Vor allem, dass, jetzt war gerade von Shadowheart die Rede, dass wenn du diesen Wurf verkackst, dass du sie nicht retten kannst aus ihrer Kapsel.
Ja.
Was er natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass du sie trotzdem später am Strand findest, wenn du diesen Wurf verkackst, weil sie ja nicht stirbt. Aber wenn du keinen Bock auf Shadowheart hast, klatscht du sie einfach um.
Ja.
Und das macht Baldur's Gate 3 aus. Warum habe ich mich für das Intro entschieden? Weil wir das gespielt haben gestern.
Genau. Wir haben gestern...
Und zwar zu viert.
Ja, zu viert wieder einen Run angefangen. Erzähl du erstmal.
Zu viert, genau, zu viert. Und muss ich erstmal sagen, bevor ich jetzt alles andere an dem Spiel nochmal lobe, ich meine, wir haben ja schon mal uns drüber unterhalten, aber wir haben zu viert, also 2 Leute am Computer und 2 Leute an der PS5.
Genau, 2 Leute an einer PS5, also auch noch im Couch-Koop und die anderen beiden jeweils an einem PC woanders, online.
Genau, und wie butterweich ging denn das bitte? Ja. Und das haut mich echt
ich bin
weg.
Auch, also das wollte ich auch noch erwähnen, ich bin super geflasht, weil ich war jetzt derjenige, der zu Hause mit seiner Freundin an der PS5 saß und der eine Kumpel von Coco kam nämlich auf die Idee, lass mal Baldur's Gate Run machen. So. Und dann dachte ich, okay, ich frag mal Wally, ob er auch Zeit und Bock hat und der hatte Zeit und Lust. Und dann war das wirklich wir mussten uns einmal kurz die Larian-Namen hin und her schicken. Dann habe ich die geedit. Dann konnten sie beitreten. Dann war das auch alles mit den Mods, weil es war dann nur ein Klick, so nach dem Motto, ja, bitte mach die Mod halt auf.
Ah ja, das haben wir auch noch. Genau, wir haben es gemoddet,
genau. Also, weil wir haben gerade irgendwie so eine Handvoll Mods laufen. Ein bisschen mehr, 7, 8 Stück, glaube ich, so in die Richtung. Nee, es sind sogar über 10, 12, So in die Richtung.
Ja, mehr nicht, aber mehr nicht.
Genau.
Ja.
Und selbst das war ein Klick, dann hat er die downgegradet oder runtergeladen oder auf die Version gepackt, wo er sie brauchte und dann spielte das einfach. Und auch jetzt habe ich nämlich, das ist der nächste Wink, ich habe ja dann mit Coco unseren beider, wir haben noch einen Zweier-Run zusammen gerade, den wir spielen und den wollte ich laden und selbst das ging wieder ohne Probleme, weil dann musste ich die, ich hatte ja alle Mods geupdatet, als wir das Koop gestartet haben zu viert, da musste ich die einfach nur wieder downgraden auf den Versionsstandard von dem anderen Speicherpunkt, den ich habe und schon konnte ich den auch wieder laden. Also da Props an Larian, das funktioniert so butterweich mit Crossplay, Cross-Save, gemoddet, verschiedensten Plattformen. Also das ist wirklich eins der Paradebeispiele, wie es funktionieren kann.
Genau. Und tatsächlich war der Einzige, der einmal kurz rausgeflogen war, ich.
Ja.
Und ich konnte dann eigentlich wieder joinen. Der Charakter von mir wurde dann wahrscheinlich kurzzeitig jemand anders zugeordnet, genau, für die 5 Millisekunden. Und dann ging das mehrere Stunden total weich.
Ja.
Ich habe mal gedacht, dass ich da gerne nochmal drüber sprechen würde, weil ich wissen würde, wie es dir so damit ging. Ich meine, das ist ein Spiel und ich deswegen habe ich auch den Artikel genommen. Das lebt auch viel von seiner Geschichte und wird vor allem für die Geschichte gelobt. Und die Art und Weise, wie sich die Geschichte, also so kleine Teile der Geschichte verändern, je nachdem, was du machst. Wir hatten gestern mehrere Stellen, wo immer einer aus der Gruppe gesagt hat, wie das geht oder, boah, das habe ich ja noch nie gesehen.
Ja.
Also es ist auch noch ziemlich unterschiedlich. Und genau diese Freiheit oder diese Art und Weise wurde halt am Anfang super kritisiert, weil die Leute halt das einfach von Baldur's Gate 2, das war auch ein Megaspiel. Ich habe das auf dem Handy immer noch. Das kann ich mittlerweile am Handy spielen, abgefahren, wie so die Zeit vergeht. Ja, wie ging es dir so damit? Also auch so mit dem, dass man irgendjemand ein Gespräch führt oder so.
Genau, also ich würde es... fangen wir mal andersrum an. Ich würde es nicht als niemandem empfehlen, als ersten Playthrough das zu machen, weil es immer sein kann, genau, dass du Storypieces verpasst, weil wenn Leute irgendwo hinlaufen, ein Event getriggert wird, du bist nicht bei denen oder im schlimmsten Fall, also bist du nicht bei denen, ist nicht schlimm, du kannst der Unterhaltung ja beiwohnen. Bist du aber gerade selber in einer Unterhaltung, geht es nicht. So, und dann kann es sein, dass du Sachen verpasst oder an gewissen Sachen nicht teilhaben kannst. Deswegen würde ich es nicht als ersten Playthrough empfehlen, wenn du dann alles mitbekommen willst, mach es lieber im Couch-Koop oder halt alleine mit der Party. Also, ne, oder vielleicht nur mit einem, wo du dich besser abstimmen kannst. Wenn 4 Leute in 4 Richtungen laufen, ist auf jeden Fall mehr Potenzial, dann Sachen zu verpassen. Ein immenser Vorteil daran ist aber, wenn du das Spiel schon kennst, schon ein Playthrough hast, das Tempo ist ein ganz anderes, wenn du zu viert spielst. Und das macht es, finde ich, erhöht für mich sogar noch den Wiederspielwert, weil ich merke, ist in dem Zweier-Run, du brauchst trotzdem für viele Passagen lange, weil du 2 Charaktere steuerst. Das dauert einfach, bis du das Positioning und so weiter. Spielt jeder einen Charakter, erledigt sich das Ganze, da gibt's kein Positioning mehr. Jeder geht automatisch auf seine Position, die Leute sind teilweise gleichzeitig dran. Das geht alles viel, viel, viel schneller und durch diesen Punkt, dass manche Leute auch dann Events triggern und mal eben schnell einen Dialog durchdrücken, fällt der ja auch weg. Das heißt, du musst dir auch nicht alle Dialoge anhören. Das auch nochmal zeitlich ist das. Wir haben gestern ein gutes Stück vom ersten Akt geschafft. So, es fehlen noch ein paar Ecken.
Ja, genau.
Aber wir haben eigentlich an einem Tag, hätten wir durchgezockt, hätten wir den ersten Akt an einem Tag durchgehabt. So. Und das ist schon auch beeindruckend. Gerade das hat mir dann irgendwie so den Wiederspielwert erhöht und das, was du gerade sagtest, nochmal mehr. Dadurch, dass wir alle das schon mal gespielt haben vorher, alle verschiedene Wege gegangen sind, kann man die so ein bisschen vereinen und jeder hat dann immer ganz viele Aha-Momente, weil er sich denkt, ach wow, das geht oder ach wow, das habe ich noch nie gehabt oder was auch immer. Und das finde ich total cool.
Genau.
Also lohnt sich.
Spannend ist natürlich auch die Entscheidungen, die man so treffen muss. Also da muss ich an den Moment denken. ich war dann zeitweilig nicht mit dabei. Dann hast du, glaube ich, meinen Charakter übernommen. Und dann kam ich wieder und es gibt doch diesen Gnom, der an der Windmühle hängt am Anfang, also irgendwann im ersten Akt. Und dann kam ich wieder und meinte, aha, der wart ihr schon. Was habt ihr denn mit dem gemacht? Und es war dann so ein Moment so, ja, Coco, erzähl doch mal, was haben wir mit dem gemacht? Und dann hat sie gesagt, ja, ich wusste nicht, dass das der falsche Hebel ist. Natürlich wusste sie bestimmt, dass das der falsche Hebel ist.
Nein, ich glaube wirklich, es war aus Versehen, aber sie hatte den falschen Hebel gezogen und der Gnom ist halt weg gewesen. So, und das passiert halt.
Genau, aber man geht trotzdem irgendwie mit, also das, man geht mit dem Flow sozusagen. Ja, es passieren so viel chaotische Dinge und man geht aber trotzdem irgendwie mit.
Ja. Ja, man kann es ja eh nicht ändern. Also und Neuladen finde ich dann auch immer blöd bei sowas. Das ist halt, da brauche ich es nicht spielen, man muss halt mit den Konsequenzen auch leben. So, ja. Ne? Ja, macht's auf jeden Fall, wenn ihr schon einen Run hattet, sucht euch Freunde, mit denen ihr zocken könnt. Geht auf jeden Fall in Voice-Chat irgendwie, wie wir bei uns war es dann Discord nebenbei, weil das macht das Ganze auch nochmal so viel schöner, wenn man miteinander quatschen kann dabei. Und dann genießt es, macht wirklich Bock. Ist eine Empfehlung, eine klare Empfehlung zum Wiederspielen mit Freunden, am besten im Vierer-Koop. Das ist wirklich cool.
Genau, und auch Empfehlung, traut euch an die Mods ran, die ja jetzt mittlerweile in-game runterladbar sind. Über Larian arbeitet da ja mit Mod.io, glaube ich, heißt die Seite zusammen, mod.io. Und wie Matze schon gesagt hat, es geht wirklich butterweich und mittlerweile auch gut. Es gab mal eine Zeit, nachdem der letzte Patch rausgekommen ist, wo es ein bisschen Schwierigkeiten gab, weil der noch mal ein bisschen durcheinander gewirbelt hat an den Mods.
Das dauert dann immer ein bisschen, bis die Mods wieder auf dem aktuellen Status sind, weil auch hier unser Aufruf ja immer, das tun Menschen in ihrer Freizeit, die Mods bauen, ne, ganz viel davon. Und die Updates dauern dann manchmal auch 1, 2, 3 Tage, bis sie an den Patch angeglichen sind.
Ja.
Aber ja, das zu Baldur's Gate 3, das macht auf jeden Fall Bock. Müssen wir auf jeden Fall auch noch weiter zocken irgendwann demnächst, den Run. Verspricht viel Spaß noch, sich zu beheimaten. kommen wir zu Spielen, die gerade rauskommen oder die diesen Monat noch rauskommen, die ich interessant finde oder aus irgendwelchen anderen Gründen mit euch teilen möchte. Ein großes Spiel. Nein, eigentlich ist es kein großes Spiel, weil es sind sogar zwei Spiele in einem. Aber es ist ein persönliches Lieblingsspiel von mir von früher und es ist bereits seit 2 Tagen draußen. Wir haben heute den 13.07. Es ist Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4. Nachdem Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 als Bundle released wurde, haben sie jetzt weitergemacht mit Teil 3 und 4 und das kam am 11. Juli raus. Wusste ich gar nicht, dass es schon raus ist. Ich dachte, das kommt erst noch. Habe ich mich auch drüber gefreut. Muss ich auch nochmal irgendwann wieder zocken. Habe ich irgendwie gute Erinnerungen dran an die ganzen Tony Hawk Pro Skater Teile. Ich weiß nicht, ob du die auch mal gezockt hast.
So ein bisschen, aber ich war da nie so der, also mich hat's immer auf die Schnauze gehört.
Okay, also wenn ihr die mochtet oder Skatespiele an sich mögt, könnt ihr da mal reingucken. Dann hat mich ein bisschen gewundert, Stronghold Crusader, die Definitive Edition, kommt in 2 Tagen raus. Ich dachte, die ist schon lange draußen.
Vielleicht ist das so ein irgendwie so ein Ding, wie das quasi so eine, vielleicht ist das die Definitive Edition von irgendeiner anderen Edition oder so, weil möglich. Das Spiel selber ist ja schon ewig alt. Ich wollte
sagen, das ist ja schon uralt. Genau.
Also Stronghold selber habe ich total gern gespielt, weil ich fand diesen Moment cool. Das ist das gleiche wie bei den Total War Spielen, wenn du da so ganz viele Bogenschützen auf deiner Mauer hast und die dann alle so.
Ach so, diese Pfeilregen.
Genau.
Und dann vielleicht.
Ansonsten, ja.
Ich habe es auch nie wirklich viel gespielt, muss ich sagen. Was noch rauskommt diesen Monat, Ende des Monats, vielleicht interessant für Leute, die den ersten Teil gespielt haben, ist der zweite Teil von Grounded. Ein Survival-Game, wo man geschrumpft ist und
geschrumpft
und dann gegen Botanik und Tier- und Pflanzenwelt sich durchschlagen muss. In klassischer Survival-Manier.
Ja, mein Hot Favorite für diesen Monat kommt in 3, 4 Tagen raus.
Okay.
Und zwar ist es Donkey Kong Bonanza.
Ach ja, stimmt. Das kommt ja für die Switch, ne?
Genau. Und
das erste richtige Switch 2 Game. Also korrekt, oder? Neben Mario Kart, klar. Aber so.
Ja, von Nintendo.
Genau, meine ich. Also das erste Nintendo Game für die neue Konsole sozusagen.
Genau, das erste, das jetzt nicht kein Starttitel war sozusagen. Und was mich da so ein bisschen doch dran reizt, also ich muss ehrlich sagen, als es präsentiert wurde, habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Spiel? Schaut echt komisch aus. Aber es ist wohl von zu einem großen Teil oder andersrum, ein Großteil der Leute vom Mario Odyssey Team macht an diesem Titel mit.
Okay.
Und Super Mario Odyssey ist ja wirklich ein richtig gutes Spiel, auch sehr umfangreich, wo du an jeder Ecke irgendeinen Scheiß findest. Und das verspricht viel für dieses erste richtige 3D Donkey Kong, also in dem Sinne. Mhm. Und ja, da bin ich gespannt.
Ja, bin ich auch gespannt, was du berichtest davon. Ob es dir gefällt oder nicht, hören wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich schon was drüber. Wie ist denn, wo wir gerade bei Switch 2 Titel sind, können wir ja gleich übergehen, weil ich habe sonst keine Spiele mehr, die ich erwarte diesen Monat. Es ist ja normal, im Juli ist ja, also wir haben heute den 13., falls ihr das noch nicht rausgehört habt, ist ja immer nicht so viel. Ne? Juli ist ja Sommerloch und ja, so. Ja,
stimmt.
Deswegen. Wie ist denn dein Switch? Wie war's? Erzähl, wie ist es?
Also mein erster bester Moment war schon, bevor ich überhaupt gespielt habe, weil ich habe die nämlich zufällig an dem Tag bekommen, als meine Kinder für das Kinderwochenende kamen, und dann habe ich so ganz unschuldig das Paket ausgepackt. Und wenn du den Karton, das ist, ich habe es direkt bei Nintendo bestellt, wenn du den unscheinbaren, was haben die Kartons für eine Farbe, braun, so hochklappst, dann ist innen so eine Beschichtung, wo so ein Mario drauf ist. Dann habe ich so, oh, warum ist denn hier ein Mario drauf? Und dann hast du schon die Gesichter von den Kindern gesehen, wie so rattert. Ja, genauso wie du jetzt guckst.
Dachte ich mir.
Ja, die waren dann natürlich sehr begeistert, aber das war so ein Geburtstagsgeschenk an mich selber, würde ich es nennen. Und ich muss sagen, ich halte es jetzt mal für dich in die Kamera.
Ach, sie schaut sie gut ist, aus einfach.
Sie ist genauso dünn wie die andere, was ich total beeindruckend finde, halt einen Tick größer. Und das wirst du jetzt nicht hören, weil ich diesen Filter in Discord anhab, aber dieses Geräusch, wenn du den Controller so rein snappst.
Ja, das klingt schon gut, doch ich höre es tatsächlich. Ah, jetzt nicht mehr, eben habe ich es gehört.
Dieses Magnetdings, also wer es nicht weiß, ich vermute, es gibt noch ein paar Leute, die Joy-Cons sind nicht mehr eingerastet, sondern mit Magnet verbunden. Es ist quasi ein Magnetkreislauf, der erzeugt wird, was dazu führt, dass du aber das machen kannst. Nur am Joy-Con. Und es ist richtig fest.
Oh, er schüttelt die Konsole am Joy-Con und ich krieg Stress.
Das ist schon mal wahnsinnig beeindruckend. Ich habe mir auch diesen, wie heißt jetzt dieses Spiel, wo dir erklärt wird, Switch, also diese Dingsbums-Tour, ich weiß gerade den genauen Namen nicht.
Ach so, diese, ja. Diese Welcome-Tour.
Was, ne? Eigentlich, genau. Was eigentlich ein Titel ist, der dabei sein hätte müssen. Ich habe mir den trotzdem gekauft. Und es ist super interessant, also was da so für Ideen und Techniken dahinter stecken. Also der Nerd in mir hat dieses Spiel tatsächlich sehr geliebt.
Sehr schön.
Einfach nur für die Details, die so, also auch die Ideen, die hinter so verschiedenen Designkonzepten entstehen. Und was für mich ein Punkt ist, wo ich nie wieder zur alten Switch zurück will, ist der eShop. Das ist so schnell und butterweich,
oh ja, stimmt,
dass Nintendo das überhaupt in der Lage ist zu machen. Wow.
Der alte eShop ist aber auch wirklich Pain.
Ja, ist er. Genau, wir haben jetzt schon ein paar Partien Mario Kart World hinter uns. Mhm. Also, Grafik ist mega. Läuft auch total gut, auch zu viert. Mhm. Ich sehe aber trotzdem tatsächlich, da muss ich mich anschließen, diesen Preis von, wenn du es dir normal kaufst, von, glaube ich, 90€, den sehe ich noch nicht unbedingt in dem Spiel.
Okay.
Da müssen noch irgendwie Patches oder Updates kommen, wo noch ein bisschen mehr Inhalt kommt.
Weil es zu wenig Strecken sind und so und auch, oder?
Ja, es ist halt einfach, eigentlich, theoretisch ist es ein normaler Umfang, wie bei jedem anderen Mario Kart auch. Es gibt da diese festen Strecken, die du aber auch nur so halb fahren kannst, weil du nämlich ja jetzt, wenn du so einen Grand Prix fährst, von sobald dein Rennen endet, fährst du zur nächsten Strecke in der Welt hin. Und das zählt quasi schon als die ersten zwei Runden dieser Strecke. Das heißt, wenn du dann an der eigentlichen Strecke bist, kannst du nur noch eine Runde in der Strecke fahren.
Aha, okay.
Das ist ein bisschen eine merkwürdige Entscheidung. Die Spielwelt an sich ist schon ziemlich cool. Du kannst auch frei drin rumfahren und super viele, ich glaube 192 so P-Blocks aktivieren, wo du dann immer irgend so eine kleine Mini-Mission hast, also erreiche das und das Ziel in der Zeit oder berühre den Boden nicht oder so. Und das erhöht halt sozusagen den Umfang. Und was noch gut ist, ist der neue Modus, die Knockout-Tour, wo du quasi das Rennen startest mit den 24 Fahrern und du musst immer an bestimmten Etappen mindestens einen bestimmten Platz haben, sonst fliegst du raus. Mhm. Genau. Ansonsten spiele ich hauptsächlich Tears of the Kingdom drauf. Das hätte auch ein Update bekommen, grafisch. auf meinem Monitor vom Rechner in 2K.
Ja.
Und es schaut wirklich, wirklich gut aus. Also das lohnt sich schon,
okay,
dieses Update. Und dann gibt's noch eine App fürs Handy, die nennt sich, also die Nintendo Switch App, und da gibt's eine Funktion, die nennt sich Zelda Notes, in der du sämtliche Dinge im Spiel wie so eine Karte quasi sehen kannst. Du kannst sie dir erst, also du kannst zum Beispiel erst die ganzen Koroks suchen, wenn du schon mindestens einen gefunden hast. Dann kannst du den Punkt aktivieren, mhm, in der App, dass dir alle angezeigt werden. Und wenn du dann drauf drückst, startet, kannst du dir unter Umständen eine Sprachnavigation geben lassen zu diesem Punkt.
Kannst dann sagt die Stimme
aus deinem Handy. Genau, und sagt eine Stimme aus deinem Handy, das Ziel befindet sich nördlich. Mhm. Und dann gehst du da hin und sagst, das Ziel befindet sich über dir. Und dann weißt du, okay, ich muss jetzt auf diesem, was auch immer, hochklettern. Mhm. Total abgefahren.
Das ist wirklich abgefahren.
aber was die ist, ich habe dann auch gedacht, aber will ich das mit der App die ganze Zeit spielen? Was aber das wirklich lohnenswert macht, sind, die haben von Zelda, ja, okay, Namenfindungsschwierigkeiten von dem Boss von diesen Ninjas und dem, wie heißt der erste König von Hyrule, der dir die Hand gibt.
Ich und Zelda.
Ja, ihr wisst, wen, mhm, ich meine. Ja, krass, du sitzt vor diesem Mikro und hat dann immer Schwierigkeiten, sich, normalerweise würde ich das wissen. Auf alle Fälle, je nachdem, wo du bist, kannst du dir oder an einem bestimmten Punkt gehst, gibt es quasi immer so kleine Story, Sprachaufnahmen, die du dir abspielen kannst. Also wo dann zum Beispiel Zelda erzählt, dass, wenn du jetzt zu diesem Stall gehst, das hat den und den Hintergrund und keine Ahnung, da ist irgendwas passiert und so. Also das erfüllt quasi die Welt so ein bisschen aus mit Story.
Cool.
Das ist ziemlich gut.
Das ist wirklich cool.
Das kann ich nur empfehlen. Und gibt's auch in Deutsch, in Englisch, also deutsche Sprachausgabe, englische Sprachausgabe. Das heißt, die haben da auch alle Voice Actors nochmal ins Boot geholt und die Aufnahmen machen lassen.
Nice. Das klingt sehr gut. Ja, da bist du also...
Ein Punkt, mhm, noch, was ein bisschen strange ist, ist, das hat Nintendo ja vor kurzem geändert, dass du deine Spiele, die du digital besitzt, das wurde jetzt quasi umgewandelt in virtuelle Softwarekarten. Das ist quasi wie wenn du die Karte hier in die Switch steckst, machst du das quasi virtuell. Mhm. Und das heißt aber, wenn ich hier ein Spiel auf der neuen Switch habe, ist die Karte in der neuen Switch, aber nicht mehr in der alten Switch. Das heißt, wenn jetzt dann mein Sohn zum Beispiel an der alten Switch Minecraft spielen will, dann muss ich quasi erst diesen Punkt aktivieren, dass die Karte virtuell aus der Switch 2 in die Switch 1.
Also damit wollen sie vermeiden, dass du praktisch auf zwei Switchen gleichzeitig spielen kannst. Auf deiner alten 1er, genau, und auf deiner neuen 2er.
Es klingt kompliziert. Es ist aber so, dass das Spiel, wenn es heruntergeladen ist, auf beiden Switches, was auch immer, Konsolen, dann dauert es nur 5 Sekunden, bis das aktiviert ist und dann kannst du trotzdem spielen. Also man muss das Spiel nicht immer irgendwie runterladen, okay, oder so.
Also es kann auf beiden runtergeladen sein, es wird dann nur praktisch so einmal dort deaktiviert und drüben aktiviert. Was ich tatsächlich auf den ersten Blick eine sehr schöne Designentscheidung fand übrigens auch, ist, dass die Joy-Cons jetzt schwarz sind und nur noch ganz, ganz klein an dem Joystick mit blau und rot unterfüttert ist, welcher links und welcher rechts ist.
Ja, das ist halt diese Seite, genau, wenn du den raustust. Was noch total, das habe ich da gar vergessen, was ja neu ist, wenn du dieses zweite Teil hier dran snappst.
Achso, das.
Hier sind so Gleiter drauf und dann kannst du das auch als, stimmt, Maus benutzen. Funktioniert auch erstaunlich gut. Hätte ich nicht gedacht.
Es gibt ja auch schon ein paar Spiele, glaube ich, die das auch unterstützen, ne?
Ja, ich kenne es vor allem von der Welcome-Tour, wo du dann eben so Tech-Demos machen musst und da ist ein so, und da musst du mit so einem UFO, musst du so, ja, da kommen halt so Dinger von oben runter, die musst du ausweichen und Sterne einsammeln.
Ja.
Und das funktioniert wirklich gut. Genau, und so Kamerazeugs und so, das habe ich noch nicht ausprobiert.
Okay. Feedback zu Switch.
Aber Leute, ich bin ein Nintendo-Fanboy, also bildet euch eure eigene Meinung, aber ob ihr dafür so viel Geld ausgeben wollt, ist natürlich eine ganz andere Sache.
Klar. Dann gebe ich ein kleines Feedback, weil ich glaube, ich habe euch in der letzten Folge erzählt, dass wir Daggerhard spielen wollen mit der Pen and Paper Gruppe. Und jetzt ist es natürlich, liegt das der Daggerhard One-Shot hinter mir oder auch hinter uns. Und nice. Ich kann euch hier mal kurz Feedback zu dem System geben und wie mir das gefallen hat, wie so der One-Shot lief. Also was ich, fangen wir vorne an, weil man fängt ja so ein One-Shot auch immer mit der Charaktererstellung an. Ich finde, das macht Daggerhard sehr, sehr schön, weil du hast ja neben dem eigentlichen Regelbuch einen ganzen Arsch an Karten, die du damit zukaufen kannst. Also musst du nicht, du kannst dir natürlich auch nur das Buch kaufen, dann hast du diese schön illustrierten Karten nicht. Aber es macht schon Sinn, weil du...
Sind die nicht sogar immer dabei?
Ich glaube, es gibt eine Version ohne. Also du kannst dir ja zumindest das Regelwerk auch als PDF kaufen. Oder war das jetzt nur in der Zeit, wo...
Also ich habe mir auch mal überlegt, das zu kaufen. Ich will jetzt kurz reingrätschen. Und da hat die Version mit Karten gar nicht so viel mehr gekostet wie ein Dungeons & Dragons Buch von...
Nee, genau. Also das Buch selber kostet 60 Euro inklusive der Karten. Das ist ein völlig fairer Preis. Das auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, warte, lass mich kurz gucken, 60 Euro ist aber gerade wieder sold out. Also von daher, ach nee, es gab, glaube ich, gerade aktuell so Rückläuferbücher für 20 Euro weniger oder so, da sind dann die Karten nicht bei. Aber die Charaktererstellung an sich funktioniert über diese Karten. Da sind dann nämlich drin, du hast Einsatzkarten für alle Klassen, du hast Einsatzkarten für alle Backgrounds, also für alle Races und für alle, wie heißt das? Heritage? Nee. Für alle, wie nennt man das denn? Ja, Herkünfte. So würde ich es vielleicht betiteln. Ursprünge, wo du halt herkommst. Und dann hast du auch Kartensätze für die ganzen Fähigkeiten, die du dir halt praktisch bei der Charaktererstellung aussuchen kannst und auch für alle Fähigkeiten, die danach kommen. Genau. Und da kannst du dir praktisch dann sehr, sehr schön deinen Charakter zusammenstellen mit diesen Karten. Das gefällt mir sehr, weil das macht das Ganze nochmal... veranschaulich das alles nochmal. Die Charaktererstellung selber ist sowieso sehr einfach. Dieses ganze System lebt ja davon, dass es wenig Regeln hat und eher narrative-based sein soll, also eher erzählorientiert und das Erleben nach vorne stellt, anstatt jetzt irgendwelche Regeln rumzuwälzen und Dinge explizit auszurechnen. Der große Twist des Spiels ist ja das Hope-and-Fear-System. Das heißt, du würfelst eigentlich alles, was du machst, sämtliche Proben auf Talente oder dergleichen, würfelst du immer mit einem Hope und einem Fear-Würfel. Das sind zwei D12er. Und dann hast du vier Möglichkeiten, wie das Ganze vonstatten gehen kann und drei spielen deinem DM in die Hände und nur einer spielt eigentlich dir in die Hände. Nämlich das Outcome, was du haben willst, ist, dass du praktisch den Check natürlich schaffst, das heißt über deinen Wert würfelst und am besten noch, nee, warte, jetzt lass mich keine Scheiße erzählen, du willst über deinen Wert würfeln, doch genau, über deinen Wert würfeln und du willst mit Hope würfeln, das heißt, du möchtest, dass dein Hope-Würfel der höhere von beiden ist. Dann schaffst du das, was du tun willst und du kriegst noch ein Hope. Das ist nämlich gleichzeitig auch eine Ressource. Wenn du allerdings deinen Check schaffst und mit 4 würfelst, dann schaffst du zwar das, was du tust, aber dein DM kriegt einen 4-Marker, den er einsetzen kann, um dich ein bisschen zu piesacken, auf verschiedenste Arten und Weisen. Und das Spotlight geht auf ihn über. Denn, das ist die nächste große Änderung an diesem System, das System arbeitet nicht mit Initiative. Das heißt, in Kämpfen gibt es keine Reihenfolge. Und das klingt am Anfang erstmal wild, war aber interessant zu spielen, sondern die Reihenfolge findet sich. Jeder kann eigentlich jederzeit tun und lassen, was er möchte. Und dadurch soll sich eigentlich auch innerhalb der Gruppe so ein bisschen eine Ordnung selber schaffen, wer wann was macht, dass nicht einer natürlich 10 Angriffe macht und die anderen stehen daneben. Ist auch klar, das findet sich in Rollenspielgruppen aber eigentlich. Aber durch dieses nicht Initiative basierte und ich muss nicht dann etwas tun, wenn meine Initiative es mir sagt, sondern dann, wenn ich denke, ist es jetzt richtig, wirkt das viel organischer, wenn du einen Kampf spielst in dem System. Das ist mir relativ zu Anfang schon aufgefallen. Denn wenn du irgendwie ein Heiler bist oder ein Fernkämpfer und du siehst gerade, dass der Nahkämpfer gerade nach vorne gerannt ist, dann will er vielleicht auch was tun, auch wenn es eigentlich seinen Zug nicht mehr zulassen würde, dann hältst du dich einfach kurz zurück und wartest ab. Was ja auch realistisch ist in so einer Situation. Ne? Natürlich konntest du es auch in Initiativekämpfen machen, du kannst ja deine Aktion halten, bis irgendwas passiert, aber so wirkt es viel organischer. Genau, und dann gibt's halt diese 4-Marker. Das heißt, wenn du mit 4 etwas höher würfelst, also wenn du mit 4 würfelst, dann geht immer automatisch in dem Kampf das Spotlight, also die Aktion an den DM, und er darf irgendeinen Blödsinn machen. Er darf angreifen, seine 4 Punkte nutzen, um irgendwie noch einen Gegner mehr dazu zu holen oder sonst was. Und das macht echt Laune. Es sind teilweise sehr interessante, Rassen dabei, bei der Startbox. Du hast unter anderem so, also du hast natürlich die klassischen Rollenspielklassen, sag ich mal, aber du hast auch ein bisschen was Erweitertes. Du hast zum Beispiel auch so ein Pilzvolk, oder du kannst auch eine Schildkröte sein oder ein affenähnliches Wesen. Also da ist schon sehr viel wildes Zeug dabei. Und wir haben unseren One-Shot leider dann auch nicht geschafft, weil wir zu lange gebraucht haben für alles andere. Das heißt, wir werden den wahrscheinlich auch noch mal irgendwann fortsetzen. Vielleicht, meine Rollenspielgruppe hört eh diesen Podcast, von daher, ich wäre dafür, dass wir ihn fortsetzen.
Ist ein Two-Shot dann?
Genau, es wird dann ein Two-Shot.
One-Two-Shot.
Ja, ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht. Man muss sich halt erst an dieses Hope-in-4-System gewöhnen, weil Hope ist halt praktisch eine Ressource, die du kriegst, immer wenn du etwas mit Hope schaffst oder auch unter anderen Prämissen, also es gibt verschiedene Varianten, wie du Hope generieren kannst, und kannst dieses Hope dann wieder für deine Klassenfähigkeiten einsetzen. Also du hast, jede Klasse hat eigene Fähigkeiten, wofür sie verschiedenste Anzahl an Hope-Punkten brauchen, um verschiedene Dinge zu tun. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, aber so grundsätzlich funktioniert das System. Und was auch ganz cool ist, es gibt in dem Sinne keine vorgefertigten Talente. Es gibt natürlich die normalen Attribute. Ich glaube, es sind auch wieder 6 an der Zahl. Die heißen ein bisschen anders. Und unter diesen Attributen steht auch immer, für was man diese Attribute nutzen würde. Also das eine ist dann eher für Kampf, das andere für Erzählen, das andere für Reden. Ne, Klugheit ist, wenn du zaubern willst, bla, sowas. Und dann gibt es aber noch die Experiences, die du dir aber bei Charaktererstellung selber gibst. Das heißt, da suchst du dir 2 Stück aus, die du nicht zu spezialisiert nehmen solltest. Also die dürfen ruhig vage sein. Wir hatten zum Beispiel irgendwie ein, was ist der eine von uns? Oder was hatte ich denn? Ich spiele einen Rogue, also einen Schurken, und ich hatte, glaube ich, das eine hieß, glaube ich, nur Wachsamkeit oder so. Das heißt, dadurch, dass mein Charakter früher irgendwie Aufseher war in einer Bibliothek, ist er halt darin geschult, wachsam zu sein. Und das kannst du halt, wann immer du möchtest, für einen Hope kannst du diese Fähigkeit praktisch, diesen Bonus, den du da drauf hast, auf deinen Roll setzen, wenn du meinst und auch dein DM meint, dass dieser Spell oder diese Fähigkeit jetzt gerade dich dir hilft bei dem, was du gerade machen willst.
Das klingt sehr frei.
Genau, und das finde ich nämlich auch. Du kannst, wenn du diese Fähigkeit natürlich sehr vage hältst, kannst du sie an vielen Ecken anbringen, und du kriegst auch sehr viel von dieser Hope-Ressource, dass du damit auch wirklich was machen kannst. Also du musst jetzt nicht irgendwie sparen und deine Punkte beisammenhalten, sondern du kriegst, ich war relativ häufig auch voll mit dem Kram, so, ne? Und dann kannst du das halt auch ausgeben. Das ist ganz cool. Dann ist irgendwie das ganze Lebenspunkte-Armor-System ist auch ein bisschen anders. Armor hast du grundsätzlich wie bei D&D, dass du einen Wert hast, ab dem du überhaupt erst Schaden kriegst. Und dann hast du aber Armor-Aufladungen, denn Schaden funktioniert auch anders. Du hast eine sehr geringe HP-Anzahl. Du hast, glaube ich, irgendwie nur so 7 oder 8 Lebenspunkte. Und du hast dann so Lebenspunkte-Thresholds, ab denen du entweder Minor Damage, Major Damage oder Severe Damage kriegst. Das sind entweder immer 1, 2 oder 3 Lebenspunkte, die du dann an Schaden bekommst. Und die würfelst du aus, die sind von deinen Werten abhängig. Das heißt, irgendwie bei mir war es, glaube ich, 8 und 14 oder 16 oder so. Das heißt, sobald ich 8 Schaden kriege, wäre ich nicht mehr bei Minor Damage, sondern bei Major Damage. Und wenn ich mehr 16 oder mehr Schaden kriege, wäre ich bei Severe Damage und würde 3 HP verlieren. Um das wiederum zu senken, kannst du eine deiner Rüstungsaufladungen aufgeben, und dann würdest du immer eine Stufe wieder runterwandern vom Schaden. Also von Severe Damage auf Major oder von Major auf Minor oder von Minor auf gar kein Damage. Dadurch, dass du aber nur so 3 Rüstungsaufladungen hast und die sich erst bei langer Rast wieder auffüllen, musst du damit auch ein bisschen haushalten, was irgendwie auch ganz cool ist. Ja, das sind so die großen Unterschiede, würde ich sagen. Aber es macht es auf jeden Fall sehr frei und sehr narrative-based, wie man so schön sagt, oder erzählerorientiert, was irgendwie für die Leute was sein kann. Wenn du allerdings jetzt irgendwie, gibt's ja auch so, eher der DSA-Spieler bist, der es liebt auszurechnen, wie weit weg er mit seinem Bogen stehen muss, damit er maximalen Damage und, ne, Wind und was weiß ich nicht alles, und wie groß ist das Ziel und wann hat's das letzte Mal was gegessen, und dann ist das nicht dein System. Dann Gibt's ja auch.
Diese Min-Maxer.
Ja, oder genau. Auch Leute, die einfach sehr auf Zahlen stehen und auf dieses Ausrechnen und ne, gibt's ja auch, die das deswegen spielen, mehr so Theory-Crafting-mäßig unterwegs sind. Dann ist das auf jeden Fall nicht das System, weil das ist dafür finde ich es aber halt sehr einsteigerfreundlich. Hm? Dadurch, dass du nicht so viele Regeln lesen musst, ist es sehr schnell erklärt. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Das klingt tatsächlich ziemlich gut, weil ich spiele auch mit dem Gedanken, mir das zu holen. Weil ich auch ein Critical Role Fan bin und Matthew Mercer ja der Mitautor ist und der einfach ich glaube, so seine Art, Geschichten zu erzählen, in dieses System gepackt hat oder wie die Art und Weise, wie er das sieht.
Das glaube ich auch.
Abgesehen davon, dass sie vermutlich keinen Bock mehr drauf haben, Lizenzgebühren an Wizards of the Coast zu zahlen.
Das glaube ich auch.
Und deswegen jetzt ihr eigenes System machen, aber trotzdem klingt es ziemlich gut. Also ich habe da schon viel Positives drüber gehört und auch die gleichen Kritikpunkte, die du jetzt quasi gesagt hast, beziehungsweise nicht Kritikpunkte, sondern für Leute, die jetzt eben auf so Nummern stehen, das ist tatsächlich nicht so das erstmal.
Nee, genau, das ist es halt nicht, aber das ist ja auch okay. Also ich meine, auch für diese Menschen gibt es DSA zum Beispiel, also am besten noch eine ältere Version, die neuere ist ja auch ein Schlag da. Aber es gibt ja auch solche sehr theoriebasierten Rollenspiele und ich spiele ja nun mal beides, also ich spiele ja DSA und D&D und ich spiele aus genau dem Grund D&D gerne, weil alleine D&D schon ein Schlagter ist als DSA und deswegen hat mir jetzt auch Daggerhard nochmal sehr viel Spaß gemacht, weil das nochmal ein Schlagter ist als D&D. So, das ist einfach noch weniger Regeln, ne? Du hast auch nicht so viele Zauber. Unsere Zauberer hatten, glaube ich, 2 Zauber am Anfang. So, und du wirst auch niemals so super viele Zauber haben, wie jetzt zum Beispiel bei D&D, wo du erstmal so eine Batterie an Zaubern kriegst und erstmal gucken musst, wie funktionieren die alle, was brauche ich für welchen und so, ne? Also das ist alles ja viel mehr.
Ja, das erinnert mich wieder, um den Bogen zu spannen an unsere Baldur's Gate 3 Session, weil wir hatten auch noch einen Mod mit mehr Zaubern und ich war der.
Ja, genau.
Ich war der Zauberwirker und immer dann, wenn es ein Level abgab, so, ja, ich bin gleich soweit. Ah, ich brauche noch kurz. Genau. Oh mein Gott, welchen Zauber nehme ich denn?
So, okay, der klingt ja auch cool. Wartet noch kurz. Und wir sitzen so, wir stehen einfach im Lager, wollen eine lange Rast machen und er ist noch am Leveln. Ja, das dazu. Gibt übrigens, fällt mir gerade ein, kleiner Tipp von mir, sucht mal den Clip, von Deborah Ann Woll, heißt die, glaube ich, Woll? Woll, genau.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir über den Clip schon mal gesprochen haben. Und wie heißt er denn?
Haben wir, ja, das habe ich mal erzählt. Also sie ist die, sie, wenn ihr sie nicht so kennt, die hat bei Daredevil mitgespielt. Und zwar war sie die Freundin von ihm. Und er ist der Punisher oder der Dude, der bei der Kumpel, der Polizistenkumpel von Walking Dead. Ja, genau. Wie heißt der denn jetzt?
Sean? Doch. Heißt der Sean? Von Rick Grimes, der Polizistenkumpel.
Genau. Der dann mit seiner Frau was anfängt, weil sie denken, er ist tot. Und so. Und
der hieß doch Sean.
Spoiler.
Auf jeden Fall, sie heißt Deborah Ann Woll und er heißt John Bernthal.
Genau.
Hier nur mal kurz, also 2 Dinge dazu. Dann haben wir über den alten Clip schon gesprochen. Es gibt einen Clip, wo sie sehr, wir greifen es nur noch mal kurz aus, wo sie einfach mit ihm D&D spielt in der Interviewsituation und das, und ich finde, dort sehr treffend zeigt, wie schnell man Rollenspiel spielen kann. Also es ist ja nicht mal unbedingt D&D, es ist natürlich im D&D-Setting, weil es geht um Owlbear und so. Aber eigentlich spielt sie nur Rollenspiel und erklärt ihm anhand einer Szene, die er aktiv nachspielt innerhalb dieses Interviews, wie das funktioniert. Und das ist ja ganz oft das Problem, wenn Menschen versuchen, Pen and Paper oder TTRPG zu erklären, ist irgendwie immer schwer greifbar. Und das nochmal, ne, guckt euch den Clip mal an. Sehr, sehr schöne Variante, wie man es erklären kann oder jemandem einfach zeigen kann. Und ist sehr gut übermittelt. Und was ich noch viel cooler fand, ich kriege die jetzt öfter mal in meine Social-Media-Kanäle reingespült, die gute Frau. Sie hat auch noch einen schönen Hinweis, den wollte ich an euch weitergeben, wo sie sagte, es gibt ja so Momente, wo du also man soll seinem DM vertrauen, das ist eigentlich die Aussage davon. Und wenn einem der DM einen zarten Hinweis irgendwo hingibt, dann soll man da auch einfach hingehen, weil der hat sich schon was dabei gedacht und der hat da eine tolle Geschichte zu erzählen. So, das finde ich, fand eigentlich einen sehr, sehr schönen Hinweis, weil das muss man sich ab und zu mal nochmal vor Augen führen, dass sich ja DMs super viel Mühe damit machen, Geschichten zu erzählen. Und wenn sie einen dann ganz charmant Da kommen wir nämlich auf das Charmant, kommen wir wieder zu Matthew Mercer, da habe ich nämlich ein kleines Interview von ihm die Tage gesehen, wo es darum ging, wie du deine Gruppe dahin kriegst, wo du sie hinhaben willst, ohne ihnen zu sagen, du gehst jetzt dahin. Und dann war es auch so von wegen, hat er so umschrieben, dann auf Englisch natürlich, aber so von wegen, wenn deine Gruppe gerade den Raum verlassen will, du hast da aber noch was richtig Tolles vorbereitet, dann nimmst du dir halt einen Charakter und sagst ihm, beim Rausgehen hörst du ein leises Flüstern hinter dir und als du dich umdrehst, siehst du, wie da in der Ecke dieser eine Edelstein irgendwie noch mehr strahlt als die anderen. Und schon hast du es auf einem sehr charmanten Weg geschafft, dass die Leute sich umdrehen, wieder reingehen und das anfassen, was dort ist, oder angucken. Und du das, was du vorbereitet hast, ihnen zeigen kannst, ohne ihnen gesagt zu haben, geh da wieder rein und fass das an.
Ja, es kommt aber darauf an, wie man das macht, weil es gibt auch eine legendäre Situation in Critical Role, wo es um den Stuhl geht, der einfach in einem Zimmer steht und er hatte ihn wahrscheinlich zu gut beschrieben, sodass die Gruppe mehrere Minuten damit verbracht hat, rauszufinden, was es mit dem Stuhl auf sich hat, obwohl er einfach nur gesagt hat, in dem Raum steht ein Stuhl, sozusagen. Ja, ja. Also es kann auch nach hinten losgehen.
Okay, ja, klar, stimmt.
Was ich euch noch mitgeben will, was auch gut ist, ist aber auch auf Englisch, wenn ihr mal so ein Stündchen Zeit habt und mal ein ganzes D&D-Abenteuer sehen wollt, dann auch schaut euch das an von Matt Mercer nochmal mit Stephen Colbert. Stephen Colbert ist ein oder war ein Talkshow-Host in Amerika, der ja auch Nerd-Wurzeln hat und die haben zum Red Nose Day haben die quasi einen One-Shot gemacht und zwar nur Stephen Colbert und Matt Mercer und das ist wirklich, sind wirklich sehenswerte 52 Minuten, wo ein Talkshow-Host, der eigentlich ein gutes Standing hat, einfach so in seine Vergangenheit katapultiert wird, in seine Jugend, wo er D&D gespielt hat. Du siehst, wie die Augen so das Leuchten anfangen während dem Spielen und immer mehr in die Geschichte eintaucht. Und ansonsten auf Deutsch kann man natürlich immer noch und uneingeschränkt die Dice Actors empfehlen, die
Grüße gehen raus, falls sie das irgendwann mal hören sollen.
Die einfach ein wahnsinnig hohes Produktionsniveau haben, aber auch einfach so gut spielen und so in ihre Charaktere eintauchen. Das ist wirklich sehenswert und vor allem auch hörenswert. Also der Podcast ist tatsächlich auch
Das Schöne hier, wirklich gut. Es gibt beides. Es gibt auch Podcasts auf Spotify, alle Folgen und gleichzeitig als Video auf YouTube. Das heißt, ihr könnt auch einfach switchen. Wenn ihr zu Hause seid, euch mal wieder ein Video geben, dann seht ihr die Leute am Tisch. Wenn ihr wieder rausgeht oder los müsst, hört ihr es einfach nahtlos in der Audio-Folge weiter. Das finde ich ein sehr geiles Patent.
Aber natürlich erst, nachdem ihr unseren Podcast fertig
natürlich
gehört
habt. Und unseren nicht zum Einschlafen, dann kriegt ihr nichts mit. Dann gibt es noch eine kleine Sache von mir noch, die ich euch ans Herz legen möchte, die auch mehr aus dem Pen-and-Paper-Universum stammt, aber kein Pen-and-Paper ist und vielleicht auch eine Möglichkeit, eure Leute mit Pen-and-Paper zu infizieren. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge schon erzählt, dass ich im Urlaub mal wieder mit meiner Freundin Aventuria ausgepackt habe, was ja sozusagen DSA nur als Brettspiel ist. Wobei nicht mal als Brettspiel, als Kartenspiel streng genommen sogar. DSA nur als Kartenspiel. Habe das im Urlaub mal wieder in Dänemark gespielt, zu zweit, habe mich dann gefragt, warum wir es die letzten 5 Jahre nicht ausgepackt haben, haben uns dann vorgenommen, das mit 2 Freunden hier zu spielen, weil die regelmäßig zum Spieleabend vorbeikommen und wir neulich auch mit den Munchkin gespielt haben und die das ganz cool fanden. Dann haben wir das neulich mit denen zu viert hier gespielt, weil das ist die maximale Spieleranzahl und die fanden es ganz cool. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir, ich glaube, in dem Aventuria-Grundspiel sind gar nicht so viele Abenteuer drin. Ich glaube, es sind irgendwie so 7, 8, 6, so. Eins davon ist aber in 3 Akten und das wollen wir jetzt als nächstes spielen. Also wir haben praktisch ein One-Shot an dem Abend gespielt, was nicht mehrere Akte hat und ich fand es sehr cool und jetzt wollen wir uns an dieses 3-aktige Dings das nächstes ransetzen und da habe ich nämlich gerade gesehen, im F-Shop kommt, und das finde ich der Hammer, ist aber auch teuer, kommt ein neues Aventuria, heißt Kelche der Macht. Und das erscheint September 2025, kostet aber auch 120 Euro, muss man dazu sagen, hat dann aber auch eine Kampagne mit 11 Abenteuern, 30 Akten und einer Spieldauer von circa 60 Stunden. Also da kriegst du halt auch erstmal, das ist auch ein dicker Karton. Also das ist ungefähr, wenn ihr euch so einen normalen Spielekarton vorstellt, ist das 2x so dick.
Bist du sicher, dass es nur so wenig kostet? Ich habe nämlich auch gerade Aventuria gegoogelt und dabei ist das hier aufgetaucht.
Schau, ich habe den. Ja, bei Wally kostet Aventuria 642.711. Ja, geht auch teurer. Also im F-Shop kostet es offiziell nur 119,95. Kauft's da.
Ja, okay.
Also auch, mich wundert aber, was mich wundert, ich bin mir noch, also theoretisch steht nämlich bei allen Sachen im F-Shop gerade, was Aventuria angeht, erscheint im September. Anscheinend gibt es irgendwie die neue Edition dann im September oder so, weil das eigentlich das alte Aventuria kriegst du gar nicht mehr. Also das 1.0er Aventuria gibt es nicht mehr zu kaufen bei denen.
Ach so, weil hier auf Fantasy Welt steht dritte überarbeitete Auflage.
Auf Fantasy Welt, auch ein guter Shop übrigens, wenn ihr irgendein Nerd-Stuff haben wollt. Fantasy Welt. Aber da gibt's das normale Aventuria auch noch, weil im F-Shop selber gibt's das nämlich nicht mehr. Und da war ich gerade ein bisschen.
Hier steht Aventuria, dritte überarbeitete Auflage, 45 Euro. Der Artikel voraussichtlich lieferbar im dritten Quartal. Also ich vermute, das erscheint da erst.
Ja, dann.
Die dritte überarbeitete Auflage.
Machen Sie da wahrscheinlich wirklich dann die Neuauflage davon, weil das ist ja drittes Quartal, ist ja September dann. Da sollen auch alle anderen Sachen im F-Shop nämlich wieder verfügbar sein. Genau. Das noch dazu. Ansonsten habe ich tatsächlich keine neuen Brettspiele ausprobiert, keine neuen Kartenspiele ausprobiert und computerspielmäßig hat sich auch nicht so viel getan. Da hänge ich immer noch bei Clair Obscur, Night Rain. Und jetzt ab Dienstag bin ich schon mit Wally fix verabredet. Für alle Leute aus dem alten Podcast, sie werden sich freuen. Edge of Fate kommt am Dienstag, also die nächste Destiny-Erweiterung. Die finde ich vom ganzen Setting und dem ganzen Bums eigentlich richtig, richtig cool aussieht, weil die irgendwie so einen weirden...
Ach, mich hat das voll an Control erinnert.
Deswegen glaube ich auch, es hat so ein Time-Travel-Mindfuck-Style, den ich irgendwie gut finde, den ich mag. Und ich habe Bock drauf. Und natürlich, was man kurz anreißen kann, wenn ihr Destiny spielt oder es kennt, es wirft sehr viel über den Haufen. Es kommt ein neues Rüstungssystem, es kommt ein neues Waffensystem, es kommt überhaupt ein neues System, wie du an Loot kommst. Es kommen sogenannte World-Tiers, die wir auch schon aus solchen Spielen wie Diablo kennen, oder aus Division oder sonst was und daran gekoppelt auch den Loot in verschiedenen Stufen und dann halt natürlich kriegst du nur den besten Loot auf der höchsten Stufe. Macht das Spiel wieder grindiger, wieder weg von diesem ganzen ich crafte mir eine Waffe und bin dann fertig mit dem Grind. Finde ich gut. Macht es wieder interessant und vor allen Dingen auch dieses ganze Armor-Reworken und der ganze Bums, also das macht sehr viel aus. Und sorgt dafür, dass irgendwie mal es sich doch schon eher, also dass es wieder sich sehr anders anfühlen wird, denke ich, gerade am Anfang. Und da werden wir am Dienstag schön reinzocken, wenn es rauskommt. Und hoffentlich spielbar ist Dienstagabend, was auch noch nicht feststeht. Because never play on Patch Day, grundsätzlich.
Yes.
Aber wir machen es trotzdem. Hast du noch was du, wovon du berichten möchtest?
Nö, ich fand, es war jetzt ein sehr guter Rundumschlag.
Ich fand auch. Und
ich freue mich auf die nächste Folge und euch wieder zu hören.
Ebenso.
Und
genießt den Sommer, wenn er bei euch warm ist oder auch nicht. Geht mal raus, spielt was draußen. Ja, Brettspiele kann man auch draußen spielen, natürlich. Ich bin auch selber so einer, der gerne drinnen sitzt. Ich habe heute auch schon fast den ganzen Tag nur vor der Konsole gehockt mit meiner Freundin und Baldur's Gate gespielt. Nee, gar nicht. Oh, schneller Input. Wir haben heute ein neues Spiel angefangen zu zocken. Es heißt Overcooked. Ich wollte es eigentlich nicht spielen. Ich find's richtig witzig. Und vor allen Dingen, was mich da getriggert hat, ist, ich möchte 3 Sterne in jedem Level. Ich gehe kein Level weiter, bevor ich nicht 3 Sterne habe. Und das ist, es führt zu Frust. Aber es macht auch Spaß. Also das Spiel macht viel mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Muss ich sagen. Also wer es nicht kennt, Overcooked, wie der Name sagt, man kocht Dinge zu zweit oder zu viert, also bis zu 4 Spielern. Er hat so ein kleines Männchen, kann eigentlich nur den Analogstick benutzen, um sich zu bewegen, einen kleinen Boost geben und dann hat man eigentlich nur eine Taste zum Greifen und eine Taste zum Sachen verarbeiten. Und dann gibt's verschiedene Level, die verschiedenste Herausforderungen mit sich bringen, sei es ein Fluss in der Mitte, wo man nur über Eisschollen rüberlaufen kann, die auch noch rutschig sind, oder man ist in der Hölle, wo zwischendurch der Boden teilweise wegbricht und man dann in Lava fällt. Und dann hat man halt verschiedene Stationen, wo man verschiedene Sachen machen muss, sei es Teller waschen, Sachen aus Kühlschränken oder aus Kühlboxen holen, zerschnibbeln, kochen, braten, zusammenlegen oder in die Ausgabe legen, damit Leute essen können. Und das ist sehr viel Chaos auf Zeit. Und man muss sich auch noch koordinieren können.
Also, wow, klingt super komplex und so, aber es ist ein super witziges, eigentlich Casual Game, kann man schon sagen.
Ja, vielleicht habe ich es zu kompliziert verpackt.
Lasst euch nicht abschrecken. Matze hat es jetzt wirklich kompliziert erklärt, aber es ist wirklich...
Ja, gut. Es ist auch knuffige Optik. Also es ist nicht kompliziert. Es ist wirklich nicht kompliziert. Es ist nur, wenn du 3 Sterne haben willst, dann musst du sehr gut sein da drin und das macht's dann kompliziert. Ich gehe jetzt wieder Overcooked spielen.
Hättet jetzt seinen Blick sehen sollen.
Ich wünsche euch viel Spaß. Ich muss 3 Sterne in Leveln holen.
Wir hören uns bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, die Würfel sind gefallen.